Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
24. Februar 2022. Der russische Präsident Wladimir Putin kündigt den Angriff auf die Ukraine an.
Ich habe beschlossen, eine Militäroperation durchzuführen. Ihr Ziel ist der Schutz der Menschen, die seit 8 Jahren der Misshandlung und dem Genozid des Kiewer Regimes ausgesetzt sind. Dafür streben wir die Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine an.
Putins Ziel also, Menschen vor dem Genozid schützen. Russische Menschen, versteht sich. In der Ukraine, versteht sich. Oder vielleicht doch lieber gleich alle auf dem gesamten Gebiet der ehemaligen Sowjetunion? Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Sind wir die Nächsten? Ex-Sowjetrepubliken wie Moldau, Georgien oder die baltischen Staaten werden im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg als besonders gefährdet eingestuft. Deshalb schauen wir heute ins Baltikum, nach Lettland, wo eine russische Minderheit lebt, die gerne nicht von Nachbar Putin beschützt werden möchte. Die Menschen hier sind mit vollem Herzen auf der Seite der Ukraine, egal ob russischstämmig oder nicht. Und protestieren gegen Putins Angriffskrieg, auch musikalisch. Michael Franzen war für uns mit dabei.
Antikriegsprotest in Riga, der lettischen Hauptstadt. An sich nichts Ungewöhnliches. Schließlich ist die überwältigende Mehrheit der 2 Millionen Lettinnen und Letten gegen den Überfall Russlands auf die Ukraine, sowie die Frau auf der Bühne am Freiheitsdenkmal, eine bekannte Sängerin. Und doch ist der Protest etwas Besonderes. Hier protestieren nämlich genau die, von denen der russische Machthaber Wladimir Putin sagt, er halte seine schützende Hand über sie.
I am for peace, I am against the war.
Andrzej Temichowski ist ethnischer Russe, wie rund ein Drittel der lettischen Bevölkerung, und für Frieden gegen Krieg. Deshalb ist der junge Arzt an diesem sonnigen Frühlingsnachmittag in die Innenstadt gekommen. Deshalb die blau-weiße Flagge in seiner Hand.
This flag is a flag of Russians who are against the war.
Das ist eine Flagge von lettischen Russen, die gegen den Krieg sind. Gegen Putin. Soviel ich weiß, entstand die Flagge gleich zu Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine, als Zeichen des Protests. Sie ist symbolisch gemeint. Sie sieht ja aus wie die russische Flagge, nur ohne das Rot, ohne Blut.
Russian flag without red, without blood.
Gut 400, 500 Leute mögen sich auf dem Vorplatz des Friedensdenkmals versammelt haben. Frauen, Hipster, auf den Bänken, ältere Russinnen mit gestickten Westen und blau-weißen Fähnchen. Auch sie Kriegsgegnerin. Der Mann mit dem Vollbart strahlt. Andrzej, ist das wichtig, dass so viele aus seiner Community da sind? Schließlich heißt es in den lettischen Medien schon mal gerne, sie seien unsichere Kantonisten. Doch seit dem Krieg hat das nachgelassen.
In the beginning, Latvian officials said that.
Gleich zu Kriegsbeginn haben Regierungsvertreter gesagt, die russischsprachige Minderheit in unserem Land gehört zu uns. Es sind Europäer wie wir. Lettland braucht sie. So etwas haben wir in den 30 Jahren seit der Unabhängigkeit noch nie gehört. Das ist ein starkes Symbol, dass sich der Staat zu uns bekennt.
They at last told this.
Lettland und der übermächtige Nachbar im Osten, das war immer schon eine komplizierte Geschichte. Das muss man Andrzej nicht zweimal sagen. Er kennt sich da aus. Nach 1945 wurden Zehntausende Lettinnen und Letten von den Sowjets ermordet bzw. nach Sibirien verbannt. Machen sich russische Kampfjets seit der Unabhängigkeit des Baltenstaates 1991 einen Spaß daraus, in den lettischen Luftraum einzudringen. Der 26-Jährige hat dafür kein Verständnis.
No, definitely no. I'm born in Riga. I am a citizen of Latvia.
Auf keinen Fall. Definitiv nicht. Ich bin in Riga geboren, lettischer Staatsbürger. In meinem ganzen Leben habe ich ungefähr einen Monat in Russland verbracht, als Tourist. Es ist einfach nicht mein Land. Okay, Russisch ist meine Muttersprache, aber ich fühle mich als Europäer, als Lette. Wladimir Putin soll mich in Ruhe lassen.
Wladimir Putin is not responsible for me.
Они из разделения на мы и они. Лозунгов недостаточно. Спасибо.
Allergisch auf den Kreml-Herrscher reagiert auch Wladimir Wassichowskis. Nadelstreifenanzug, Mütze, gewienerte Schuhe. Fast wirkt es, als ob der Medizinprofessor auf dem Weg zur nahegelegenen Oper sei. Doch man sollte sich da nicht täuschen. Der Mit-50er ist Mitglied von Lettlands einziger russischer Burschenschaft, deshalb sein gestriegeltes Outfit. Er und die anderen Burschen mögen zwar miteinander Russisch reden, doch Russland zugehörig fühlt sich keiner so richtig, schon gar nicht Wladimir.
I hate such thing because I don't feel like belonging to Russian Federation.
Ich hasse das. Ich will nicht zur Russischen Föderation gehören. Da gibt es keinerlei Bindung. Erst recht nicht seit dieser Aggression. Im Gegenteil, ich fühle mich jetzt noch mehr als Lette. Meine ethnischen Wurzeln, meine Muttersprache mögen Russisch sein, doch das heißt nicht, dass ich diesen Krieg und Putin unterstütze. Meine Herkunft und dieser Krieg, das sind zwei ganz verschiedene Dinge.
Meint der Mediziner, ehe er anfängt, in seiner Jackentasche zu kramen. Er holt einen kleinen Zettel hervor. Notizen für seine Rede gleich auf der Bühne. In seiner Familie sind alle gegen den Krieg. Seine Frau, die Kinder, seine neue Untermieterin.
Wir unterstützen eine geflüchtete ukrainische Medizinerin. Sie kommt aus Kharkiv. Sie und ihre zwei kleinen Kinder sind in meiner Zweitwohnung untergekommen. Und an meiner Universität kenne ich inzwischen mindestens drei ukrainische Kollegen, die seit Kriegsbeginn bei uns arbeiten.
Auch Arina Lindinen unterstützt die Ukraine. Auf dem Boden ihrer Buchhandlung im Gründerzeitviertel von Riga steht ein Karton, darin gespendete Medikamente. Zwei Freunde von ihr fahren einmal die Woche, beladen mit Hilfsgütern nach Kharkiv. Seit 9 Jahren lebt die 36-jährige Russin in Riga. Ihr Mann ist Lette. Und fast genauso lang gehört ihr Wilki Books, ihre kunterbunte, russischsprachige Kinderbuchhandlung.
Natürlich ist der Krieg ein großes Thema bei uns. Wir spüren das täglich, geschäftlich, im Alltag. Beim Kontakt mit unseren Freundinnen und Freunden und unserer Verwandtschaft in Russland. Allein der wirtschaftliche Aspekt. Es wird für uns immer schwieriger, Literatur aus Russland zu importieren, wegen der Sanktionen. Also ja, es ist ein großes Thema.
So, yes, it's a big topic. Just one second.
Yeah. Arinas Kundschaft, das sind vor allem russischstämmige Lettinnen. Früher, vor dem Krieg, kamen auch russische Touristinnen ins Geschäft. Doch das passiert nur noch selten. Die Kundin gerade sucht etwas für ihre 8-jährige Tochter, etwas zum Aufmuntern. Schließlich hat die Kleine neuerdings Angst vor Krieg.
Hier in Lettland sind wir uns alle einig. Der Krieg ist eine Schande. Aber in Russland sieht das anders aus. Ein Großteil meiner Familie lebt dort, hauptsächlich in Moskau. Meine Mutter, meine Schwester, meine Großmutter. Wir reden nicht mehr über den Krieg. Es führt zu nichts. Wir streiten uns sonst nur. Es ist hart für mich. Sehr hart.
Because it's hard, yes.
Aya ist hier. Hi. Aya ist dazugekommen, Arinas 31 Jahre alte Mitarbeiterin. Auch sie hat es wegen der Liebe vor 5 Jahren nach Lettland verschlagen. Auch sie überzeugte Kriegsgegnerin. Wie zum Beweis geht die Frau aus St. Petersburg zum Regal neben der Kasse.
Das sind Kinderbücher über Krieg. Zum Teil stammen sie von russischen Autorinnen und Autoren. Aber wir haben auch internationale Bücher. Die Mausgeschichten, die Comics über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust, verkaufen sich besonders gut. Seit Kriegsbeginn ist die Nachfrage größer geworden. Aber wir hatten solche Bücher schon vorher im Sortiment. Es ist wichtig, Kindern zu erklären, was Krieg bedeutet.
Szenenwechsel ins Medizinhistorische Museum von Riga. Eine Villa mit Sowjet-Flair und einem Seminarraum, in dem in der Ecke ein Skelett steht. Vielleicht nicht 100% kindergerecht, doch die rund 20 Kinder und ihre Eltern stört das nicht weiter. Gebannt lauschen sie Arinas Worten. Zum zweiten Mal findet der Leseworkshop an diesem Samstag statt. Eingeladen sind vor allem Kinder ukrainischer Geflüchteter, erzählt Aya, die mitgekommen ist ins Museum.
It's free for Ukrainian kids and families to enter the Museum of Medical History.
Die ukrainischen Kinder und ihre Familien können umsonst ins Museum zu unserer Veranstaltung. Aber du siehst ja, es sind auch 2, 3 russische und lettische Kinder da. Am liebsten sehen wir es, wenn sich die Familien und Kinder untereinander austauschen und sich gegenseitig helfen. Damit wäre den ukrainischen Kids sehr geholfen. Es würde ihre Integration erleichtern. Aber vor allem machen wir das, damit die Kinder Gelegenheit haben, über den Krieg zu reden, was das für sie bedeutet.
Seit 2 Jahren leitet Kaspars Warnax das Medizinhistorische Museum. Vorher war er Kunstkurator und davor, Anfang der 90er Jahre, an der Freien Universität in Berlin.
Medizin ist ja politisch.
Gegründet wurde das Museum im Kalten Krieg, als Lettland noch Sowjetrepublik war, mit dem Auftrag zu beweisen, dass die Sowjetunion dem Klassenfeind auch medizinisch überlegen war. Kaspars läuft los durch das Kuriosenkabinett. Das grüne Monstrum rechts ist eine eiserne Lunge. Das ausgestopfte Artefakt links in der Vitrine, Tschernuschka, die Hündin, die 1961 ins Weltall geschossen wurde, kurz vor dem Astronauten Juri Gagarin, zu Forschungszwecken. Lauter museale Alleinstellungsmerkmale. Seit März ist ein weiteres dazugekommen. Seitdem sich der Anfang 50-Jährige entschloss, ein 10 Meter großes Porträt von Wladimir Putin an die Fassade zu hängen, mit einem stilisierten Totenkopf im Gesicht, um seinen Nachbarn eins auszuwischen.
Ich sehe ja die russische Botschaft ständig von meinem Arbeitszimmer durch dem Fenster. Ne? Und es gibt so viel Frustration und Wut in mir und in meinen Kollegen, dass wir können erstens nicht still bleiben. Wir brauchen ein Kommunikationsmittel. Zweitens, wir eigentlich Museum ist ja zwischen 2 Botschaften. So 2 Häusern weiter ist ja ukrainische Botschaft. Wir wollten dann auch in diesen Konstellation irgendwie unsere Position zeigen.
Die russische Botschaft, sie war not amused über den putinschen Totenkopf. Kaspar ist froh, dass das lettische Außenministerium die russische Protestnote abschmetterte. Das kommt nicht von ungefähr. Neben Estland und Litauen, den beiden anderen Baltenstaaten, gilt Lettland international als wichtigster Fürsprecher der Ukraine. Liefert Waffen, drängt innerhalb der NATO darauf, über der Ukraine eine Flugverbotszone auszurufen, bislang vergeblich. Um Freiheit und Frieden geht es beim Klavierstück auf dem Protestcamp gegenüber der russischen Botschaft. Jeden Tag ist hier etwas los. Vor 3 Tagen waren lettische und estnische Feministinnen da, um in einer Performance mit blutbeschmierter Unterwäsche gegen sexuelle Gewalt als Kriegswaffe zu demonstrieren. Musiklehrerin Tamara Rinkevica hat auch davon gehört. Von ihr stammt die musikalische Friedensbotschaft.
Die Musik drückt aus, was ich gerade empfinde. Ich bin eigentlich kein sonderlich politischer Mensch. Aber der russische Krieg gegen die Ukraine, das bricht mir das Herz. Denk nur an die ganzen Kinder. Ich habe selbst 3. Nein, der Krieg ist schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ich sage das als ethnische Russin mit Freunden und Freundinnen in Russland und der Ukraine. Soll ich mich jetzt für eine Seite entscheiden? Das geht doch nicht. Menschen sind Menschen.
Polizeischutz, Standard im Friedenscamp. Wegen der Putin-Anhänger und Anhängerinnen, die ab und zu hier vorbeischauen, um zu pöbeln. Heute aber bleibt alles friedlich, kann sich Ernita Ronzale mit ihrer ukrainischen Fahne sicher fühlen.
I'm shaking every time he calls me or if he don't answer the phone like 5 minutes.
Ernitas ukrainischer Mann ist noch in Odessa. Deshalb ihre Sorge, die Schreckminuten, wenn er nicht sofort ans Handy geht. Sie selbst hat es nach einer wahren Odyssee durch halb Osteuropa nach Riga geschafft, zu ihren lettischen Eltern. Eigentlich wollte die Zirkusakrobatin bei ihrem Mann am Schwarzen Meer bleiben. Doch der meinte nur, flieh, solange es noch geht.
Es ging sofort am ersten Tag los. Ich bin früh morgens um 5.20 Uhr aufgewacht, von der ersten Bombe. Wir sind alle sofort ins Internet, um zu schauen, was los ist. Anfangs dachte ich, da hat sich jemand einen Spaß bereitet und Feuerwerkskörper knallen lassen. Aber nein, das war Krieg. Wahnsinn. Die folgenden Tage waren auch schlimm. Auf der Straße konntest du die russischen Bomber beobachten, wie sie über die Häuser hinwegflogen. Es war wirklich beängstigend.
Anita schaut auf ihr Handy. Eine Nachricht von ihrem Mann. Ihm geht es gut, den Umständen entsprechend. Ein Lächeln huscht über ihre Lippen. Heute Abend wollen sie telefonieren. 10, 15 Minuten. Den Krieg vergessen. Den unsäglichen.
Russen in Lettland gegen Putins Ukraine-Krieg. Das war Michael Franzen. Cyberangriffe sind in Lettlands nördlichem Nachbarn Estland, wenn schon nicht Business as usual, so doch nichts Ungewöhnliches mehr. Zum Beispiel auf Websites der Regierung des hochdigitalisierten baltischen Staates. Unsere Korrespondentin Sophie Donges berichtet über die gerade wieder intensiveren Cyberangriffe, deren Urheber sowie über die Wege, sich ihrer zu erwehren.
Die Kundin hat gerade mit der Karte bezahlt und danach einen Ausweis an das Lesegerät gehalten und fragt, bekomme ich den Rabatt direkt oder Bonuspunkte gutgeschrieben? Ihr Personalausweis ist viel mehr als nur ein Ausweisdokument. Diese sogenannte E-Legitimation ist für alles da. Man sammelt einerseits Bonuspunkte in Geschäften oder legitimiert sich online und gibt seine Stimme bei Wahlen ab, erklärt Estlands IT-Minister Andris Sut.
99% aller öffentlichen Dienstleistungen werden online erledigt. Nur für Trauungen und Scheidungen muss man noch auf dem Amt erscheinen. Es ist ein Risiko, aber es wäre ein noch größeres Risiko, nicht digitalisiert zu sein.
Derzeit erlebt Estland wieder eine Reihe von Cyberangriffen, doch das Land ist gut vorbereitet. Europaweit liegt es an Platz 1 in Sachen Cybersicherheit, bescheinigt eine Untersuchung der UN-Organisation Internationale Fernmeldeunion. Schon vor 15 Jahren wurde in Tallinn eine Art Cyberabwehrbehörde gegründet. Kurz zuvor hatte das Land einer der weltweit ersten großen Cyberangriffe 3 Wochen lang in Atem gehalten. Die Arbeit von Banken, Behörden, Medien und Politik kam immer wieder in Stocken. Angriffe hat es seitdem immer wieder gegeben und die Hacker verfahren nach einem ähnlichen Muster. Durch massive Zugriffe auf Internetseiten legen sie Server lahm, sodass die Seiten nicht mehr aufrufbar sind. Doch Qualität und Intensität dieser Angriffe haben sich verändert, so Tonu Tama von der Behörde für IT-Sicherheit.
Ja, das Muster der Attacken ist eigentlich nichts Neues. Doch seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sehen wir, diese Methode wird auf eine Art und Weise eingesetzt, mit Auswirkungen, die es bisher so noch nicht gegeben hat.
Seit Ende April gibt es in Estland immer wieder Angriffe auf staatliche Seiten, wie beispielsweise die des Außenministeriums. Aber auch die Transportbranche steht derzeit im Fokus der Hacker, also etwa Internetseiten der Bahn oder des Flughafens in Tallinn. Bisher geschehen die Attacken ohne nennenswerte Auswirkungen, so Tonu Tama. Allerdings warnt er, dass diese digitalen Angriffe im schlimmsten Fall zu Todesfällen führen könnten, beispielsweise dann, wenn das IT-System eines Krankenhauses betroffen ist.
Wenn man Menschen im entscheidenden Moment nicht helfen kann und sie verlegen muss, dann kann jemand sterben. Cyberangriffe können Menschenleben gefährden. Zum Glück gibt es bisher wenige Angriffe auf eine solche Infrastruktur. Aber in diese Richtung entwickelt sich die Technologie jetzt.
Die Aufgabe seiner Behörde ist nicht nur, staatliche Stellen vor Angriffen zu schützen. Seine Expertinnen und Experten arbeiten auch eng mit Ermittlern zusammen, um herauszufinden, wer hinter diesen Angriffen steckt.
Die Polizei kann dann zum Beispiel bei Google fragen, wer ein sogenanntes Skript ausgeführt hat, von welcher IP-Adresse es stammt und wie es funktioniert. Und dann fragen sie noch, wer hinter dieser Adresse steckt. Alles relativ zeitaufwendig, aber nicht unmöglich.
Nicht selten würde am Ende eine Adresse in Russland genannt, so der Behördenchef. Angriffe seien dort staatlich organisiert.
Dort gibt es Teams, die bei verschiedenen staatlichen Stellen angestellt sind und ihr Geld mit Angriffen auf westliche Einrichtungen Rechnungen und Systeme verdienen. Sie gehören zum russischen Militärgeheimdienst, zum Inlandsgeheimdienst und zur Auslandsspionage.
Die Regierung hat nun angekündigt, weitere 30 Millionen Euro in die IT-Sicherheit zu investieren. Die eigenen Daten werden unter anderem dadurch geschützt, dass sie an unterschiedlichen Orten im Land gespeichert werden. Auch im Ausland, in Luxemburg, gibt es einen solchen externen Speicher. Tammer nennt ihn die Datenbotschaft.
In case of war or in case of
Die Speicher schützen uns bei einem Krieg oder einer Naturkatastrophe. In der jetzigen Lage sind sie noch mal wichtiger.
Man plane derzeit, einen weiteren Speicher in der südlichen Hemisphäre zu bauen. Als zusätzliche Absicherung sollte es auf der Nordhalbkugel einmal zu einem Ausfall kommen. Estland ist übrigens auch der Sitz der Cybersicherheitseinheit der NATO mit dem langen Namen NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence. Dieses Zentrum organisiert regelmäßig internationale Sicherheitsübungen. Es zu gründen war ein Vorschlag aus Estland, und zwar bereits vor 19 Jahren, noch vor dem wochenlangen ersten großen Angriff auf die eigene digitale Infrastruktur.
Liebesgrüße aus Moskau. Cyberangriffe auf Estland, das war Sophie Donges. Hören Sie auch gern einen weiteren Weltzeit-Podcast. Finnland, Schweden und die NATO, der Ukraine-Krieg und Putins Grenzen. Ich bin Isabella Kohler und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.